Am Donnerstag treffen sich die EU-Regierungschefs und Chefinnen zum Gipfel in Brüssel und dabei wollen sie unter anderem den Pakt für Wettbewerbsfähigkeit weiter vorantreiben. Um was geht es denn beim sogenannten Wettbewerbspakt?
Der Wettbewerbspakt ist eine Fortsetzung der gegenwärtigen Krisenpolitik und will gewisse Sachen noch einmal verschärfen, beziehungsweise gewisse Elemente dessen, was die Troika den Südländern verordnet hat, auf ganz Europa ausdehnen. Im Wesentlichen geht es darum, dass bestimmte Maßnahmen, die die Europäische Kommission den einzelnen Ländern immer nur vorgeschlagen hat, verpflichtend werden sollen. Also wenn sie gewissen Ländern vorgeschlagen hat, ihre Pensionsalter zu verändern, beziehungsweise ihr Lohnindexierungssystem zu verändern, gewisse andere Bereiche der Strukturen zu verändern, dann konnte sie das jetzt immer nur vorschlagen. Und die Europäische Kommission gemeinsam auch mit den konservativen Staatschefs im Besonderen wollen mehr Druck darauf setzen, dass die Euro-Länder verpflichtet werden können. Mit Zuckerbrot und Peitsche. Also man schlägt ihnen vor, diese und diese zum Beispiel Angleichung im Pensionsalter oder Veränderung beim Lohnindexierungssystem, also automatische Lohnerhöhungen, das zu verändern. Und wenn sie das tun, würden sie besondere Zahlungen aus bestimmten Töpfen bekommen. Das ist die grobe Idee, im Wesentlichen so etwas wie Troika für ganz Europa.
Und was würde die EU-Staaten dazu bringen, diese Verträge mit der Europäischen Kommission überhaupt zu unterzeichnen?
Zum einen einen großen Druck natürlich permanent, dass man die stärkeren Euro-Länder den kleineren mit viel Druck anordnen können, sich einer gewissen Europolitik zu unterwerfen. Und der zweite Punkt ist zu sagen, ihr bekommt dann nur bestimmtes Geld aus diesen Töpfen, wenn ihr diese Reformen umsetzt. Und ich glaube auch, dass natürlich von den konservativen Regierungen in Europa gewisse Reformen ja auch mitgetragen werden. Ob sie so klug sind, ist eine andere Frage. Weil was hier ja jetzt schon sichtbar ist, dass die gegenwärtige Krisenpolitik der Europäischen Kommission oder auch der Troika insgesamt ja eher dazu führen, dass die Arbeitslosigkeit weiter ansteigt und die Schuldenstände der Krisenländer noch weiter ansteigen.
Jetzt sind Sie gerade schon so auf die Auswirkungen eines möglichen Wettbewerbspakts eingegangen. Was setzt denn der Aufruf, Europa geht anders, dem Ganzen entgegen?
Unser erster großer Fokus ist, dass wir dringend in Europa einen Kurswechsel brauchen. Sichtbar wird, dass diese Krisenpolitik, die jetzt gemacht wird, also Ausgabenkürzungen, Strukturen zu verschlanken, Wohlfahrtsstaat abzubauen, die öffentlichen Ausgaben einzuschrauben, dass das nur dazu führt, dass immer mehr Menschen arbeitslos werden, dass immer weniger auch Anreize für die Unternehmen da sind, zu investieren, weil sich der Inlandskonsum in den Ländern hier reduziert und gleichzeitig damit es keinen Anschub gibt, dass irgendwie die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und ganz im Gegenteil die Arbeitslosigkeit steigt. Also das ist sichtbar, das funktioniert nicht. Nur an den Zahlen und Daten kann man es ablesen. Steigende Arbeitslosigkeit, steigende Schuldenstände und nicht wirklich ein Wachstum, das anspringt. Unsere erste Aussage ist, diese Krisenpolitik der Kürzung muss beendet werden und wir brauchen eine Ausrichtung, alles zu stecken darin, dass die Arbeitslosigkeit endlich beginnt, wieder zu sinken. Und das heißt, dass die öffentlichen Haushalte müssen wieder in die Lage werden zu investieren, gerade in den Bereichen, die notwendig sind, in soziale Dienstleistungen, in Bildung und in die Ausbildung der jungen Menschen. Dafür braucht der Staat auch die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten. Und deswegen braucht es einen Kurswechsel, keine Kürzung, sondern gerade einen Ausbau bei den sozialen Dienstleistungen, aber auch im Bereich der Lohnerhöhungen. Viele Menschen können sich in Europa von ihrem Einkommen nicht mehr selbstständig, nicht einmal mehr ernähren. In Europa leben mittlerweile 48 Millionen Menschen, die sich von ihrem Einkommen schon nicht mehr ernähren können. Und es braucht insofern einen ganz großen Anschub bei den Löhnen, damit der Inlandskonsum anspringt und es endlich wieder Perspektiven gibt für die Menschen in den jeweiligen Ländern.
Es heißt ja oft, dass so Verträge wie der Fiskalpakt oder eben der Wettbewerbspakt an den europäischen Verträgen vorbeigehen. Kann denn da das EU-Parlament überhaupt noch Einfluss darauf nehmen oder werden das dann jetzt wieder die nationalen Parlamente?
Also beim Fiskalpakt war das eindeutig so, dass es außerhalb der europäischen Verträge gemacht worden ist. Deswegen hat es ja auch dann später durchaus eine Diskussion in der Europäischen Kommission gegeben, dass man möglicherweise neue Verträge nicht mehr außerhalb des europäischen Rahmenvertrags machen kann. Aber der Fiskalpakt war das leider. Der war das definitiv. Und das ist eigentlich auch ein Punkt, woran man seine undemokratische Implementierung sieht, dass es außerhalb der sozusagen der europäischen Rahmenvertrags ist mit einzelnen völkerverträglichen Vereinbarungen. Na, warum das gemacht wird, wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, weil sichtbar wird, dass es für diese Krisenpolitik sozusagen eine große gemeinsame Mehrheit der Bevölkerung gar nicht mehr gäbe. Und darum gibt es diese Flucht hinaus in diese Einzelverträge in den Parlamenten. Das nächste ist ja, dass beim Wettbewerbspakt Ähnliches geplant ist, dass wohl die einen zu Recht sagen, wenn man die Staaten noch mehr verpflichten würde, und zwar alle Staaten in Europa diese Maßnahmen verpflichtend umzusetzen und eigentlich damit das Haushaltsrecht und das Budgetrecht der nationalen Parlamente massiv beschneiden würde, dann müsste man dafür eine Vertragsänderung machen. Dafür wird es wahrscheinlich keine Mehrheit geben und darum versucht man immer so Lösungen außerhalb des Verträges zu pushen, so wie auch jetzt beim Wettbewerbspakt geplant wäre und Angela Merkel vorgeschlagen hätte, beim Protokoll 14 gäbe es eine Möglichkeit, weil dort drinnen steht, die Eurogruppenländer haben die Möglichkeit, bei ihren Rahmen sich enger zu koordinieren und sie interpretiert das so, dass die Wettbewerbsverträge dort verankert werden können. Da sagen viele Rechtsexperten auf der europäischen Ebene, nein, das ist völlig unmöglich. Man kann nicht so die nationalen Parlamente beschneiden. Und ich glaube, dass es auch darum geht, sichtbar zu machen, dass diese Form der Krisenpolitik nicht nur wirtschaftlich schädigend ist, sondern auch demokratiepolitisch die Parlamente aushöhlt. Und genau darum ist es notwendig, viel Öffentlichkeit herzustellen und zu sagen, nicht nur wirtschaftlich ist es unvernünftig, ist auch demokratiepolitisch gefährlich, weil die Parlamente, die im Wesentlichen auch der demokratische Verhandlungsraum sind, die Zukunft Europas und ihre wirtschaftspolitischen Fragen zu verhandeln, ausgehebelt werden.
Gibt es von Ihnen noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen?
Wenn man sich ansieht, in welcher Situation Europa gegenwärtig ist, dass wir eigentlich in der größten Krise seit den 30er Jahren sind und die gegenwärtige neoliberal geprägte Krisenpolitik auf die Krise reagiert, wie in den 30er Jahren. Und man aber sieht, wozu das geführt hat, dann finde ich, sollten wir sehr viel mehr darüber reden, was Alternativen dazu sein können. Und wenn man gleichzeitig gesehen hat, dass gerade damals in den USA Präsident Roosevelt gesagt hat, wir können aus der Krise nur herauswachsen und nicht heraussparen. Das heißt, der Staat muss jetzt einspringen, der muss mit öffentlichen Investitionen viele Jobs schaffen und die Unternehmen müssen die Löhne erhöhen, damit die Leute endlich wieder von ihrer Arbeit leben können. Und dass das gut funktioniert hat, auch mit einer hohen Besteuerung von Vermögen, dann sieht man, es gibt Alternativen zur gegenwärtigen Krisenpolitik. Die ist nicht alternativenlos. Und es geht darum, um diese Alternativen zu ringen, weil es geht um unser aller Europa, um alle Menschen, die hier in Europa leben. Und wenn wir schon einen Friedensnobelpreis erreicht haben und bekommen haben, dann sollte der auch bei den Menschen wirklich ankommen, als friedliches Europa und nicht ein Europa der großen Spaltung.